Spuren der Arbeit. Geschichten von Jobs und Widerstand.
Du bist keine Wölfin von Scott Nicholas Napalos. Lenesky wurde zu Beginn der 1980er Jahre in Havanna, Kuba geboren, im selben Jahr, in dem ich geboren wurde. Sie war ein Kind der Sonderperiode, der Jahre der Entbehrung und des Umherirrens in Kuba, als der russische Patriarch und Parasit verdorrte und die Schatten von der kämpfenden und hungernden Insel zurückwichen, die von Hain, Sand und dem schönsten türkisfarbenen Wasser der Welt umgeben war. Sie war eine Reisende in einer Welt, die in einen Schlaf gefallen war und erwachte, um zerfallene Städte und plötzlich auftauchende Werbung für Limonade, Seife und Öl vorzufinden. Hoffnungslosigkeit wurde in jeder Straße lebendig. Sie kam erst 3 Monate, bevor ich sie kennenlernte, in die Vereinigten Staaten. Ihr Mann hatte, wie viele seiner Generation, Kuba verlassen, um Arbeit zu finden. Er war der Vater ihres Kindes und ihr Weg nach Miami. Das Baby war erst ein paar Jahre alt und genauso desorientiert wie seine Mutter an diesem neuen Ort. Sie hatte keine Familie in Miami, nur die Verwandten ihres Mannes und einige FreundInnen, die mit ihr in den Gassen, Barrios und Promenaden der großartigsten Stadt der Karibik aufgewachsen waren. 3 Monate nach ihrer Ankunft am Flughafen von Miami wurde bei Lenesky metastasierender Eierstockkrebs diagnostiziert, der sich bereits über ihren gesamten kleinen Körper ausgebreitet hatte. Krebs ist nicht einfach eine Krankheit, es ist eine Form des Lebens, die sich in uns entwickelt und verändert. Krebs ist nicht etwas Fremdes. Es sind unsere Zellen, die sich gegen uns wenden, sich ständig verändern, um uns von innen her zu verzehren, bis keiner von uns mehr die Hülle einnehmen kann, die im Kampf verdorrt ist. Der Krebs lässt neue Gefäße für das Blut wachsen, neue Wege für die Nährstoffe, und er sendet Signale aus, um deinen Körper zu kontrollieren, ohne dass du es je merkst. Eierstockkrebs wird häufig übersehen, weil seine Symptome subtil sind. Unbehagen oder Schmerzen im Bauchraum. Oft wird er erst entdeckt, wenn sich die Krebszellen bereits im gesamten Körper angesiedelt haben. Die Prognose ist nicht gut. Eine Diagnose wie die von Lenesky, Krebs, der sich unkontrolliert ausgebreitet hat, kommt einem Todesurteil gleich. Ärzte geben dir eine Wahrscheinlichkeitsschätzung, wie lange du noch hast, und beraten dich in der Regel, wie du am besten leben und sterben kannst. Bei jungen Menschen werden alle Register gezogen. Niemand will einen jungen Menschen sterben sehen, schon gar nicht eine junge Mutter. Schon gar nicht eine junge Mutter, die gerade mal 3 kurze Monate lang Träume und ein neues Leben hatte. Vor allem nicht eine junge Mutter, die alleine in einem fremden Land sterben musste, ohne die Gesichter und Schönheiten der Heimat. Schon gar nicht eine Person wie Lenesky. Sie, Lenesky, sprach kein Englisch. Es begeisterte sie, dass ich mit ihr auf Spanisch sprach. Die meisten der Krankenschwestern waren HaitianerInnen und JamaikanerInnen und konnten sich nicht mit ihr verständigen, nicht in ihrer Sprache. Woran ich mich am meisten erinnere, war die Art, wie sie über alles lächelte. Jede Bitte war eine kleine Chance zu lächeln und eine kleine Freude zu vermitteln. Einfach nur, dass sie ein Mensch war und in diesem Moment existierte. Sie scherzte und lachte und sie hatte eine Bescheidenheit, die in einer manchmal recht prahlerischen Kultur selten ist. Ein kubanischer Arbeitskollege sagte mir einmal:
Es gibt 2 Arten von Menschen auf der Welt. Kubaner und solche, die Kubaner sein wollen.
Anscheinend gehörte Lenesky zu einem 3. Typ. Sie wollte ein Mensch sein und wir wurden Freundinnen. Ich freunde mich normalerweise nicht mit PatientInnen an. Krankenpflege ist eine Sache der Zahlen. Ich berühre physisch und metaphorisch buchstäblich Tausende von Fremden. Die Menschen bewegen sich schnell, werden von FallmanagerInnen, VersicherungsvertreterInnen, VerwalterInnen und all den unzähligen Fachleuten durch die Türen geschoben, die die Gesundheit der Menschen rationalisieren und unsere Zeit in ihren Profit umwandeln wollen. Meistens ertrinken wir unter unfassbaren Mengen von Aufgaben und spüren das Brennen in unseren Blasen, während wir die Toilettentüren beäugen, die viele Stunden entfernt scheinen. Dennoch verbrachte ich 1 Jahr meines Lebens mit dieser Fremden und ich sah sie sterben. Ich sah zu, wie diese Person langsam starb, während ich sah, wie ihre Ausstrahlung von ihr, von ihrer Adoptivfamilie und später von den Menschen, die sie liebte, abfiel. Jedes Jahr sehe ich meine eigene Familie für etwa ein Wochenende. Ich verbrachte mehr Zeit mit Lineski als mit meiner eigenen Familie die letzten 15 Jahre zusammengenommen. Sie und ich waren beide von unseren Wurzeln getrennt, Fremde in einem Land und auf der Suche nach kleinen Freuden in der Zeit, die uns gegeben ist. Die Gezeiten der Notwendigkeit hatten uns zusammengebracht. Wir beide kämpften gegen die Strömungen, waren gezwungen, sich in fremde Mühen und Kämpfe zu stürzen und fanden Frieden in gemeinsamen Momenten der Freundschaft im Fremden. Sie wollte kämpfen. Aufgrund der Positionen der US-Regierung und Kubas dauert es Monate und Hunderte, wenn nicht Tausende von Dollar, bis Angehörige die Erlaubnis erhalten, zu einem geliebten kranken Menschen zu reisen. Bei einer Krebsdiagnose im Endstadium durchlaufen die Menschen oft widersprüchliche Haltungen von Akzeptanz, Schuldgefühl, selbstzerstörerischem Widerstand und Hoffnungslosigkeit. Die Behandlung kann die Symptome lindern, aber sie kann auch unendliche Höllen von Übelkeit, Schmerzen und Zusammenbruch mit sich bringen. Zu oft werden diejenigen, die wirklich im Sterben liegen, zu ihren eigenen Quälgeistern auf der Suche nach einer Heilung, die es nicht gibt. Der Krebs und die Chemotherapie können den eigenen Körper übernehmen und ihn in ein fremdes Wesen verwandeln, das die eigene Persönlichkeit von innen her auffrisst. Noch nie hatte ich jemanden mit einer solchen Anmut wie Lineski gesehen. Ihre Bauchspeicheldrüse versagte, was buchstäblich bedeutete, dass sie keine Nahrung mehr verarbeiten konnte, und sie wurde von ihren eigenen Organen angegriffen und von innen her aufgefressen. Sie konnte nicht mehr essen, erbrach monatelang fast ständig, ihr Bauch schwoll an und der Krebs wuchs in ihr. Sie lächelte immer noch. Unsere Medikamente wirkten nicht, um die Schmerzen und das Erbrechen zu lindern. Wir griffen alle verschiedenen Teile des Gehirns an, in denen die Übelkeit sitzt, verabreichten 4 verschiedene Medikamente in immer höheren Dosen, bis sie vor lauter Sedierung taumelte, doch wir konnten ihre Qualen nicht vollständig lindern. Und das nicht Tage, sondern Monate lang. Ich habe gesehen, wie eine strahlende, liebevolle junge Frau zu uns kam und ihr Leben, ihre Geschichten und ihre Hoffnungen mit uns teilte und wie ihre ganze Person langsam aufgefressen wurde. Durch Narkotika, Antihistaminika, Medikamente gegen Übelkeit und Schlaftabletten ruhiggestellt, fiel sie in eine Benommenheit. Es half ihr, so zu leben und auf die Botschaft zu warten, damit ihre Eltern kommen und ihren Tod sehen konnten. Nach einer Weile wusste sie es. Sie wusste, dass sie niemals mehr die Erde außerhalb der schmutzigen Mauern des Krankenhauses betreten würde. Nur wollte sie mit ihrer Familie gehen, um ihnen das nicht zu rauben. Wann immer ich in ihr Zimmer kam, aus Mitleid, ein wenig zu früh, lächelte sie noch und scherzte mit mir.
Entschuldige es Gott, aber ich will eine Wölfin.
Eine Wölfin?
Ja,
sagte sie.
Wie? Au!
Fragte ich. Lachend sagte sie,
»Natürlich!«
Sie meinte damit ihre heftigen Rufe nach Schmerz- und Übelkeitsmedikamenten. Wenn man in der Onkologie arbeitet, hat man 5 bis 8 Patientinnen auf einer Station. Alle befinden sich in einem unterschiedlichen Leidensdruck und brauchen alles, was ein Mensch braucht. Manche PatientInnen leiden auch unter unablässigen Schmerzen, Übelkeit und Unwohlsein. Das kann dazu führen, dass es in diesen Stationen schwieriger zu arbeiten ist als in anderen. Du bist ständig mit Medikamenten unterwegs. Man kommt nicht dazu, die eigene Arbeit zu beenden. Und manchmal kann das ständige Rufen nach Medikamenten gefährlich werden. Man hat keine Zeit zum Nachdenken. Viele KrankenpflegerInnen stumpfen ab und denken, dass alle süchtig sind. Manche sind es auch. Aber selbst die Süchtigen haben meist auch Schmerzen. Ich widersetze mich nicht. Ich denke, es ist nicht an mir, darüber zu urteilen. Ich würgte eine bittere Träne zurück, drehte mich um und verließ ihr Zimmer mit den Worten, »Du bist keine Wölfin, du bist ein Engel.« Als ihre Eltern es von Kuba nach Miami schafften, sprach Lineski nicht mehr. ÄrztInnen und KrankenpflegerInnen hatten versucht, sie dazu zu bringen, lebenserhaltende Maßnahmen zu beenden, die ihr Elend und Leiden verlängerten. Sie warteten auf eine Heimkehr. Sie kam 3 Tage vor ihrem Tod. Ihre Haut war straff, von Tumoren geschwollen und trug das Gewicht eines Jahres der Krankheit. Sie war nicht bei Bewusstsein und konnte sich nicht mehr unterhalten. Sie konnte ihren Körper nicht mehr kontrollieren und musste rundum gepflegt werden. Ständig waren Menschen an ihrer Seite und wir alle taten besondere Dinge für den Körper, der Lineski gefressen hatte. Schließlich hatten wir sie ja gekannt. Wir hatten das Mädchen mit dem schönen Sohn gekannt, der bei jedem Satz lächelte. Die Einwanderin, die mit geliehener Zeit auf unserem Stückchen Erde gelandet war, deren Leben ein einziges Lachen war. Als sie starb, war ich nicht mehr ihr Krankenpfleger. Am Tag zuvor war ich es gewesen, aber die Zuweisung war aus irgendeinem bürokratischen Grund getauscht worden. Vom Flur aus konnte ich die Familie sehen, die hemmungslos weinte und in den Raum hinein und hinausströmte, und da wusste ich es. Ich gab ihnen Zeit, aber eigentlich war die Zeit für mich. Es ist eine Sache, mit Fremden zu arbeiten und sich als Mitmensch zu kümmern. Es ist eine andere Sache, jemanden langsam sterben zu sehen und sein ganzes Wesen Monat für Monat auf dem Boden ausbluten zu sehen. Ich kam in den Raum. Ich sah in all ihre Gesichter. Ich sah ihren kalten Körper, endlich ohne Schmerzen. Und Tränen rollten wie Bleiperlen über mein Gesicht. Ich fühlte Scham. Scham, dass ich nicht in der Lage war, in diesem Moment ganz für sie da zu sein. Ich wollte mehr für sie tun, für ihr Kind, für ihre Familie, aber ich wusste, dass ich nichts tun konnte. Wir weinten zusammen und ich ging. Ich würde sie nie wiedersehen. An diesem Wochenende fand ihre Beerdigung in Miami statt, bevor ihre Familie nach Kuba zurückkehrte und ihr Kind und ihr Mann ihr Leben ohne Lineski begann. Ich hörte es erst in der darauffolgenden Woche, da mir niemand Bescheid gegeben hatte.
Lineskis Beerdigung war am Samstag, sagte mir eine andere Schwester.
Ich schlich mich ins Hinterzimmer und heulte wie ein Wolf um einen anderen, der verloren war.
Scott Nicholas Napalus lebt und arbeitet als Krankenpfleger in Miami, Florida. Er ist Teil der Redaktionsgruppe Recomposition und Mitglied der Industrial Workers of the World. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Philosophie, Geschichte, politischer Theorie und kreativen Sachbüchern.